Hi und herzlich willkommen zu Neuanfang, der Podcast, mit dem du dich und die Welt positiv veränderst. Vegane Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit sind in meinen Augen das Gesamtpaket, um zu einem gesünderen und glücklicheren Menschen zu werden und so jeden Tag die Welt ein bisschen besser zu machen. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Plenties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder ein Interview. Das heißt, wir werden uns jetzt die Dankbarkeitsminute sparen. Du darfst natürlich trotzdem dankbar sein. Aber das Interview ist lang genug geworden. Aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Es ist super spannend geworden, denn ich habe mit Anna Meinert gesprochen, die den Blog und den Podcast Family betreibt, in dem sie Themen rund um das vegan-vegetarische Familienleben behandelt. Und diese Folge, also das Interview, enthält super wertvolle Tipps für alle Eltern im Umgang mit Kindern, die zum Beispiel kein Gemüse essen wollen. Aber auch für alle Kinderlosen ist das Interview wahnsinnig spannend, denn Anna erzählt viel über ihren eigenen Weg, ihr eigenes Innenleben sozusagen und wie sie es eben schafft, ihre eigene vegane Ernährung in ihrer Patchfood-Familie unterzubringen. Denn nicht ihre ganze Familie lebt vegan und das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Und ich würde sagen, lasst uns in das Interview reinstarten. Ich freue mich heute sehr, Anna Meinert im Interview zu haben. Anna ist 41, lebt in Bonn, ist Mutter von 3 Kindern und außerdem studierte Ökotrophologin. Seit 2012 lebt sie selbst vegan und arbeitet heute als selbstständiger Ernährungscoach und Yogalehrerin. Sie gibt Yogakurse in Bonn und coacht Einzelpersonen, Mitarbeiter in Unternehmen, Familien und hält Ernährungsvorträge. Und die Klammer um das Ganze, ihr roter Faden sozusagen, das ist die ganzheitliche, ökologische, vollwertige Ernährung. Und sie betreibt außerdem den Blog und den Podcast Family, in dem es rund um das vegan-vegetarische Leben in Familien geht. Und dort gibt sie ganz konkrete Tipps für den Familienalltag, vor allen Dingen in Patchfood-Familien. Das heißt, eine Familie, in der nicht alle Personen vegan leben, finde ich übrigens einen super Begriff. Und ja, natürlich sprechen wir heute über ihren Patchfood-Familienalltag und ihren eigenen Weg zur veganen Ernährung. Aber erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Anna.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sarah, für die wundervolle Einleitung. Also da kann ich gar nichts hinzufügen. Du bist wundervoll informiert und hast mich wirklich in allen Facetten sehr gut beschrieben.
Ich habe dich ein bisschen gestalkt. Ja. Nein, man kann ja, also das finde ich auch super. Du bist ja sehr, sehr offen, erzählst auf deinem Blog und in deinem Podcast auf jeden Fall auch ein bisschen was von dir selbst und aus deinem Familienleben. Und insofern war es nicht so schwer, so ein bisschen was über dich rauszufinden. Ich finde es toll, dass du dein Gesicht da sozusagen auch in die Kamera hältst. Das ist ja auch nicht für jeden was. Aber dass die Leute einfach wissen, wer hinter diesem Blog steckt, finde ich auf jeden Fall super.
Ja, und also ich liebe es auch sehr, mir macht es unglaublich viel Spaß und ja, ich hatte erst am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten so mit diesen Live-Videos, die ich ja im Augenblick auch immer mal wieder mache, aber jetzt habe ich meine Passion gefunden und knüpfe quasi an meine alte Liebe auf der Theaterbühne an.
Ah, cool, ja, siehst du, dazu habe ich gar nichts gefunden, dass du da eine Vergangenheit im Theater hast.
Ja, das ist auch eher so auf der schulischen Ebene gewesen und ja, das war tatsächlich so, dass ich ursprünglich mal Regisseurin werden wollte, aber da brauchen wir heute nicht weiter drüber zu sprechen. Ich bin dann, als ich angefangen habe zu studieren, irgendwie zu viel in der Natur gewesen und habe gedacht, ach nee, dieses Theaterleben, das ist doch nichts für mich, dieser Rhythmus und das war irgendwie mit den Familien, das war nicht so vereinbar mit der Familie und dann bin ich doch ziemlich schnell zu meinem zweiten Standbein zur Ernährung gegangen und bin da auch total glücklich, dass ich das gemacht habe.
Ja, du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema gesunde Ernährung. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du ja dann die Entscheidung getroffen hast, Ökotrophologie zu, also Ernährungswissenschaften zu studieren, statt dann ins Theater zu gehen?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich, ich weiß nicht, ich glaube, es fing so mit 15 an, schon immer über gesunde Ernährung viel informiert. Das war natürlich erstmal so ein Tick, wie das ja viele Mädchen haben. Ich wollte immer schlank und schön sein und bin dann leider auch in der Essstörung abgerutscht irgendwie. Also ich hatte so 2, 3 Phasen, die Gott sei Dank recht kurz waren, sage ich mal, wenn ich mir andere Menschen anschaue, die bulimisch waren, und habe dann immer wieder auch mit therapeutischer Hilfe da versucht, das zu reflektieren und dem auf den Grund zu gehen, auf die Ursache und so. Und habe mich also schon viel da mit der Ernährung beschäftigt, aber auch mit mir selber. Und daher hatte ich da schon ein fundiertes Wissen, als ich dann gesagt habe, nee, also Theaterwissenschaften zu studieren, das ist mir jetzt doch nicht so richtig meins. Ich will lieber sowas Naturverbundenes haben. Ich will dem Menschen irgendwann helfen. Und auch glücklicher zu sein. Ich habe ja gesehen, wie lange so eine Essstörung eigentlich einen begleitet. Und ich wollte einfach anderen Menschen und besonders eben auch Frauen helfen, da besser mit umzugehen und ein gesundes Gleichgewicht besonders im Essen zu finden.
Wow, dann bist du auch also echt wirklich früh dann sozusagen zu deiner Berufung im wahrsten Sinne des Wortes gekommen.
Ja, absolut.
Ja, super. Und hast du denn damals in dem Studium schon Kontakt zum Thema vegan gehabt? Oder weil das ist ja jetzt dann auch schon ein Weilchen her, dass du studiert hast. Es war damals wahrscheinlich noch nicht unbedingt Teil des Studiums. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist.
Also, nee, ich bin im Studium noch gar nicht mit veganer Ernährung in Kontakt gekommen. Vegetarismus war damals ein Thema, aber auch nur so eine Randerscheinung. Also ich selber bin 2008 Vegetarierin geworden und habe 2010 mein Studium abgeschlossen. Ich habe ja 2 Kinder während des Studiums bekommen. Das hat das alles etwas verzögert, weil ich auch ziemlich viel alleine gewuppt habe, sage ich mal. Also mein Mann hat halt die Brötchen verdient und wir hatten uns das dann so aufgeteilt, dass ich halt die Kinder habe, und dann habe ich mir das halt aufgeteilt. Deswegen hat es etwas länger gedauert, aber im Nachhinein war es auch genau richtig so. Und ich habe mit der veganen Ernährung, also heute ist es teilweise so, es wird erwähnt, soweit ich das mitbekommen habe jetzt hier an der Uni, aber so richtig fokussiert wird es nicht. Ja, die sind da noch nicht so offen. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat da ja auch ein etwas vorsichtigeres Statement zu, anders als die Amerikaner, die da ja tatsächlich die vegane Ernährung in allen Lebenslagen auch schon durchaus empfehlen. Aber ich glaube, deswegen ist das hier in Deutschland noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was das in der Uni angeht. Also von daher bin ich erst nach der Uni eigentlich so richtig mit der veganen Ernährung in Berührung gekommen.
Ja, gut, es ist ja immer so, dass die sozusagen die offiziellen Stellen, ne, also die Unis und so weiter, die brauchen immer eine Weile, um dann auch ja sozusagen hinterherzukommen, ne, und das inhaltlich anzupassen. Das ist ja in der Medizin noch viel dramatischer als in den Ernährungswissenschaften.
Absolut, ja, das stimmt. Leider. Ich hoffe, dass da langsam mal so ein bisschen Bewegung reinkommt. Also, ja. An
Ich
manchen
habe
Punkten sieht man schon Licht, an manchen Stellen, aber es dauert einfach unglaublich, ja.
Ja, ich habe jetzt zuletzt das Buch Heilen mit der Kraft der Natur, was ja von einem deutschen Arzt ist, sehr gefeiert, weil es tatsächlich in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist und er in dem Buch den Satz sagt, dass nach heutigem wissenschaftlichen Stand die vegane Ernährung, wenn sie denn eben richtig und ausgewogen ist und mit B12 ergänzt wird, die gesündeste Ernährungsform überhaupt ist, ne? Also da ja, ich hoffe auch, dass da bald was passiert, auf jeden Fall.
Ich liebe
Ja,
dieses
aber
Buch. Ich habe das auch erst gerade gelesen und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es solche Menschen gibt. Also ja, auf jeden Fall.
total. Ja, aber du trägst ja auf jeden Fall mit deinem Blog und deinem Podcast auch ein Stück weit dazu bei, und dass das ganze Thema gerade eben im Zusammenhang für Familien ja in die Öffentlichkeit kommt. Wie bist du denn zu dem Blog gekommen, beziehungsweise warst du schon vegan, als du ihn gestartet hast?
Nee, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich war 2012 oder ja doch, das war 2012. Da ging es halt darum, so was mache ich jetzt eigentlich beruflich? Ja, ich hatte 2010 mein Studium abgeschlossen und habe dann erstmal bei meinem Mann im Büro mitgearbeitet und habe da die Buchhaltung gemacht. Das hat mich aber nicht wirklich glücklich gemacht, war in dem Fall aber das Sinnvollste, weil als Ökotrophologin kriegt man zumindest hier im Umkreis nur 40 Stunden stellen und das konnte ich eben nicht leisten, wollte ich auch nicht. Ich wollte nur einen halben Tag arbeiten, weil ich mich halt primär um die Kinder kümmern wollte. Und deswegen habe ich dann erstmal bin ich bei meinem Mann ins Unternehmen eingestiegen und dann nach 2 Jahren hat er gesagt, du guck mal hier, der macht Online-Marketing und dann hat er immer auf Domainsuche und keine Ahnung und guck mal hier, man kann hier gerade ein Portal, ein Vegetarier-Portal kaufen. Sollen wir das machen? Dann hast du mal was, was auch deinem Beruf entspricht. Und da habe ich gedacht, ja, das waren 2 Sachen. Einmal war das Wemmeli und damals war das noch ein Familienportal zum Austausch tatsächlich. Und es war Veggie Café, was wir als Namen einfach grandios fanden. Und das war eine Community, die gibt's immer noch, aber ich habe leider nicht die Zeit, das ordentlich zu pflegen. Und genau, und dann habe ich erstmal in Veggie Café viel Zeit investiert und dann hat das, aber es war alles zäh und überhaupt sich so zu organisieren, dann auch morgens regelmäßig da Arbeit reinzustecken. Also ich weiß nicht, wenn man selbstständig ist und noch Kinder hat, es kommt immer was dazwischen. Es war ziemlich anstrengend am Anfang, da so eine Rhythmik reinzubekommen. Dann habe ich nebenbei auch noch eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und das war dann auch witzigerweise erst der Auslöser für meinen Einstieg in die vegane Ernährung, den ich übrigens überhaupt nicht geplant hatte. Also ich war ja Vegetarierin und war damit auch zufrieden. Hatte natürlich dann über diese Portale auch verschiedene Aufklärungsvideos geguckt und fand das auch nicht so dolle. Aber was ich dazu sagen muss, diese Leute, die bei diesem Veggie-Café waren, das waren also, ich weiß nicht, das war halt geschrumpft alles, ne? Das war alles nicht so lukrativ mehr, deswegen haben wir das dann auch einigermaßen günstig kaufen können. Und wir wollten das dann beleben. Und die Hardcore-Leute, die da noch waren, die waren ziemlich radikal. Also das ist so das, was man früher unter Veganer verstanden hat. Das sind die, mit denen man eigentlich am besten gar nicht über Ernährung sprechen sollte. Na, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt ja, oder auch gerade wenn man anfänglich vegan ist, dann will man doch die ganze Welt von seinen Erkenntnissen irgendwie teilhaben lassen und die Leute mitreißen, weil man glaubt, man hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und es gibt eben so diese, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber so diese Altveganer in Anführungsstrichen, die sind da in diesen Kinderschuhen stecken geblieben und die wollen alle Menschen immer veganisieren sozusagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gelernt ziemlich schnell, das bringt überhaupt nichts und der Weg ist definitiv nicht der richtige, jedenfalls nicht für mich. Und habe dann immer gedacht, nee, also Veganer, die sind ja schon ein bisschen strange. Naja, um jetzt wieder zum Punkt zu kommen, ich habe dann in der Yogalehrerausbildung ein Buch gelesen, von Patanjali, das war Pflichtlektüre und da ging es dann um Karma und um Leid zufügen und du machst ja auch Yoga, du kennst es wahrscheinlich, den achtfachen Weg und da geht es eben darum, dass man möglichst wenigen Menschen und Lebewesen Leid zufügt und das hat bei mir irgendwie einen Schalter umgelegt, weil ich dachte, okay, ich will ja jetzt Yogi werden oder sein und Leid zufügen, okay, dann ist natürlich klar, wenn ich jetzt Milch trinke und die Kuh von ihrem Kalb getrennt wird, das geht natürlich gar nicht und überhaupt Massentierhaltung etc. Und irgendwie am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und war einfach vegan und konnte diese ganzen Produkte nicht mehr essen. Das war echt strange, überhaupt nicht geplant und ich habe mich auch echt über mich selbst gewundert.
Krass. Ja. Also sozusagen Ahimsa über Nacht.
Ja, ganz genau. Ahimsa über Nacht, genau.
Ahimsa, für alle, die es nicht wissen, das ist dieses Prinzip, was die Anna gerade beschrieben hat, ne? Dass man keinem Lebewesen Leid zufügt.
Genau. Und so war das dann. Das hat natürlich, um jetzt hier den Bogen zur Familie auch zu schlagen, in meiner Familie große Wellen geschlagen. Meine Kinder waren damals, meine Tochter, die war 9 und mein erster Sohn, der war 6. die haben das erstmal nicht so ganz mitgekriegt, aber als sie es dann mitgekriegt haben, fanden sie es schon ziemlich strange irgendwie. Ich habe damals schon überwiegend vegetarisch zu Hause gekocht, aber die Kinder, die haben schon noch mal Salami gekriegt, weil ich weiß auch nicht, ich war am Anfang auch verunsichert. Ich habe gedacht, irgendwie müssen die ja ihr Eisen kriegen, deswegen gab es dann bei uns manchmal Salami im Kühlschrank, aber auch echt nur selten. Und das war aber auch so das Einzige. Dann gab es manchmal Bolognese. Also ich habe schon immer sehr wenig Fleisch dann hier gekocht als Vegetarier auch. Also höchstens einmal im Monat, würde ich schätzen. Ja, keine Ahnung. Und dann waren die trotzdem irritiert, dass dann auch keine Milch, kein Käse und kein Joghurt. Und ich habe denen das natürlich dann versucht zu erklären. Meine Tochter, die ist sehr kritisch auch mit solchen Dingen dann. Und die hat immer weiter hinterfragt, aber das hat auch ein bisschen gedauert. Naja, und dann bin ich aber nach einem Dreivierteljahr wieder schwanger geworden und hatte so einen Heißhunger auf Kartoffeln mit Butter. Und mir war auch so elend. Also die ersten 3 Monate ist der Körper ja in so einer extremen Umstellungsphase. Und mir war echt so, oh, was denn los? Und dann waren wir auch noch in Belgien im Urlaub. Da gab's, ich weiß nicht, ob du schon mal in Belgien warst, aber da gibt's quasi nichts, was vegan ist, wenn man im Restaurant isst, irgendwie geschweige denn vegetarisch. Also es ist alles etwas schwierig. Naja, und dann bin ich zum Vegetarismus zurückgegangen in der Schwangerschaft, weil ich einfach gemerkt habe, mein Appetit lenkt mich da so hin und ich hatte auch noch nicht so dieses Wissen, was ich mittlerweile habe und war da doch noch ziemlich verunsichert, was das angeht. Also ich hatte schon Sorge, dass mein Kind, was da in meinem Bauch dann anwächst, nicht ausreichend versorgt ist, wenn ich jetzt dieses vegane Essen durchziehe, zumal mein Mann das eben damals auch noch ziemlich ja, noch nicht so richtig unterstützt hat, ne. Der fand das auch noch alles etwas fragwürdig. Und deswegen war ich dann in der Schwangerschaft dann nochmal in meiner dritten vegetarisch.
Okay. Und du sagst jetzt, wenn du damals schon das Wissen gehabt hättest, was du heute hast, dann würdest du es vielleicht irgendwie ein bisschen anders machen. Oder du hättest zumindest nicht so große Angst.
Definitiv. Also heute würde ich jetzt noch mal schwanger werden, was ich wahrscheinlich nicht mehr werde, aber ich würde definitiv vegan, es sei denn, mein Appetit zwingt mich in Anführungsstrichen dazu, irgendwas anderes zu essen, weil also ich weiß selber, also ich habe 3 Schwangerschaften durchgelebt und man ist durch die Hormone und eben auch dieses Wesen, was da in einem heranwächst, das fordert eben schon, also man ist halt, man teilt sich ja den Körper mit einer anderen Seele und also ich empfinde das so, man kann nicht total darüber bestimmen auf einmal. Das hört sich ein bisschen verrückt an irgendwie, aber man sollte dann, da habe ich jetzt gerade drüber geschrieben, auch wirklich auf sein Herz hören und seine Intuition walten lassen, auch in einen inneren Dialog zu gehen und zu gucken, okay, wenn ich jetzt nicht mehr vegan lebe, für wen mache ich das? Mache ich das jetzt für das Lebewesen, was heranwächst in mir? Und kann ich das aus ethischen Gründen vertreten und wirklich zu fühlen, was das Richtige für einen ist? Und ich würde definitiv immer versuchen, das vegan durchzuziehen, absolut. Ich weiß auch, wenn ich Gelüste habe, mittlerweile ganz genau, was ich essen muss auf pflanzlicher Ebene, damit meine Nährstoffe ausreichend versorgt sind. Und wenn die Gelüste dann aber immer noch nicht aufhören, dann wäre vielleicht doch noch mal die Überlegung, da Fleisch oder Milchprodukte zu essen, weil wie gesagt, wenn man schwanger ist, dann ist man eben auch noch für eine andere Person verantwortlich und wenn die vielleicht sogar schon Milchprodukte fordert, dann ist das in dem Augenblick einfach so und man kann dann zu seiner Ethik auch nach der Schwangerschaft im Notfall wieder zurückfinden.
Ja, naja, ich finde es ein super Ansatz, nicht nur für die Schwangerschaft, sondern generell einfach, es haben leider viele Leute verlernt, ne, wirklich intuitiv zu essen und auf den Körper zu hören und zu hören, was braucht er jetzt? Braucht er jetzt gerade Linsen, weil er irgendwie ne Protein braucht oder gelüstet ihm jetzt gerade irgendwie nach Kohlenhydraten oder was auch immer, da so ein bisschen zur Natur und zur Intuition zurückzukehren, finde ich, ist ein super Ansatz, der ja auch immer weiter sich verbreitet. Mhm. Und klar, wir haben natürlich immer die Möglichkeit, dann abzuwägen, wie weit wir dann dem Ganzen auch ja nachgehen oder halt eben sagen, na, der ethische Aspekt ist für uns wichtiger, als jetzt zu sagen, mein Körper, der fordert vielleicht gerade Milchprodukte, also gebe ich dem nach. Mhm. Aber ich denke, das ist einfach ein Prozess, ja, wenn man sich ja selbst kennenlernt, den eigenen Körper besser kennenlernt, dass man dann auch besser differenzieren kann. Ist es jetzt einfach mein Kopf, der da Bock auf das Mousse au Chocolat hat, oder ist es meine Zuckersucht, oder ist es tatsächlich mein Körper, ja, der ein echtes Bedürfnis hat?
Ja. Genau, also das auch nochmal, das würde ich auch nochmal ganz klar genauso unterstreichen, weil das, also ich würde auch heute wirklich versuchen, das möglichst pflanzlich alles durchzumachen, aber ich sage das jetzt, es hörte sich vielleicht ein bisschen krass an, die Ethik mal hinten anzustellen, nur weil, ich weiß nicht, viele Veganer oder Veganerinnen, die neigen dann eben zu diesem Extremismus. Und ich habe auch schon Sätze gehört, wie ich kann meinem Körper nicht mehr vertrauen, was das mit dem Appetit und den Gelüsten oder mit den Bedürfnissen angeht. Und da gehen bei mir echt Alarmglocken an, weil der Körper zeigt einem ja dann ganz klar, ihm fehlt ein Nährstoff. Man kann natürlich dann analysieren, was ist in diesem tierischen Lebensmittel, was mein Körper fordert an Nährstoffen drin und wie kann ich das pflanzlich ihm geben. Das ist so meine Art, damit umzugehen. Und wenn das aber dann immer noch nicht befriedigt ist, das Bedürfnis, genau, besonders wenn man schwanger ist, dann muss man eben dann nochmal schauen, dass man da vielleicht doch nochmal einen Schritt zurückgeht und guckt, was ist hier jetzt eigentlich das wirklich Gesunde und Sinnvolle. Denn wenn man sich in so ein enges Korsett zwängt, dann ist das sicherlich nicht gesund.
Nee, ich denke, das ist kontraproduktiv, ne? Sowohl für sich selbst als auch für das heranwachsende Leben. Und ich glaube auch, dass es dann sozusagen die Stimmung auch eigentlich nicht besser macht, wenn man sich so sehr zügelt, auch wenn der Körper eigentlich was anderes möchte.
Absolut, ja.
Oh ja, und was die extrem Veganer angeht, da bin ich ganz auf deiner Seite, weil ich glaube, dass diese ja sehr heftige vegane Ausprägung sozusagen, dass die durchaus nötig war in der Vergangenheit, um ja den Veganismus dahin zu bringen, wo er heute ist. Denn wären nicht so ein paar Leute wirklich vorgerannt, dann und auch eben mit in aller Extremheit irgendwie so vorgerannt, dann wäre wahrscheinlich der Veganismus heute nicht so im Mainstream angekommen, wie er so langsam aber sicher ankommt. Aber für mich sprechen immer zwei Punkte gegen dieses Extreme. Das erste ist, man schreckt damit die Leute, glaube ich, viel mehr ab, als dass man wirklich schafft, dass mehr Leute sich für vegane Ernährung interessieren und dem Ganzen auch mal einen Versuch einräumen. Und das Zweite ist, für mich gehört genauso wie für dich ja auch ja dieses Prinzip von Ahimsa oder beziehungsweise eben Mitgefühl für alle Lebewesen zu haben, genauso zum Veganismus dazu. Und das schließt für mich halt meine Mitmenschen mit ein. Das schließt nicht nur die Tiere ein, die ich dann nicht esse oder benutze, in Anführungsstrichen, sondern das schließt eben auch meine Mitmenschen mit ein. Und wenn ich anderen Menschen mit Feindseligkeit entgegentrete, dann spricht das für mich gegen den Veganismus. Und insofern sehe ich das ganz genauso, dass es einfach viel effektiver ist, wenn man sozusagen ein positives Beispiel vorlebt und die Leute eben nicht mit den extremen Aussagen verjagt, sozusagen.
Ja, ganz genau, ja.
Und ich denke, es ist auch wahrscheinlich so ein bisschen das, was dich auch mit antreibt, oder? Da auch ein Gegenpol, sag ich jetzt mal, ein bisschen zu schaffen. Gerade wenn du jetzt auch auf dem Portal, was Vemily früher war, das so miterlebt hast, dass das Vegane eben auch von der Message her ganz anders aussehen kann, oder?
Ja, genau, absolut. Also mir geht's da total um die Ganzheitlichkeit. Das ist mir ganz wichtig. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein Buch gelesen, was mich da auch total noch mal so ein bisschen in die Weiblichkeit gebracht hat. Das heißt Rise, Sister Rise. Das hatte die Laura Marlina Seiler empfohlen in einem Interview. Und ich finde diesen Aspekt der Weiblichkeit und dieser Hingabe und vom Mitgefühl ja auch die Aspekte, die die Weiblichkeit so mit eingrenzt, total wichtig. Und ich bin immer schon ein ganzheitlicher Mensch gewesen, deswegen ist das einfach das, was ich als Message in die Welt bringen möchte.
Ja, super. Und hast du denn bei dir selbst auch nochmal durch die Umstellung auf vegane Ernährung ja sozusagen, ich nenne es jetzt mal eine spirituelle Veränderung festgestellt, so im Kopf und im Gefühl?
Ja, definitiv. Also das ist eben auch ein Punkt, warum ich vegan bleiben möchte, beziehungsweise ich war ja dann in der Schwangerschaft vegetarisch und warum ich dann wieder zum Veganismus zurückgegangen bin, mal natürlich von der Tierethik, von dem gesundheitlichen Aspekt abgesehen, weil ich merke, dass die Sinne im Ganzen feiner werden, also nicht nur die äußeren Sinne, sondern auch die spirituellen Sinne sozusagen. Es fällt mir viel leichter, in die Meditation schnell hineinzugehen und der Körper wird irgendwie flexibler und weicher, auch im Yoga habe ich das Gefühl.
Ja, kann ich total unterstreichen. Ich finde es super, super spannend. Ich habe gerade oder lese immer noch gerade The World Peace Diet. Zu Deutsch ist es Ernährung und Bewusstsein, glaube ich, der Titel, wo es viel eben auch um die emotionalen Zusammenhänge mit der Ernährung geht. Und ich finde es super, super spannend und vor allen Dingen eben auch interessant zu hören, dass es ja eigentlich allen Leuten, die vegane Ernährung auch sehr bewusst betreiben und sich viel damit auseinandersetzen, dass es denen ähnlich geht.
Das spricht dafür, dass es wohl stimmt.
ja, aber kommen wir mal zu deinem Kernthema, Familie. Es ist ja bei dir in der Familie jetzt nicht so, dass du, das hat eben schon ein bisschen erzählt, dass es am Anfang noch so ein bisschen Fleisch gegeben hat. Aber es ist ja auch heute nicht so, dass du deiner Familie sozusagen Vorschriften machst, dass sie mit dir vegan leben müssen. Wie sieht denn das aus? Wie alt sind deine Kinder jetzt? Und wer von deinen Kindern ist vegan und ist dein Mann mit dir vegan und wie kann ich mir auch das Kochen dann vorstellen?
Also meine Tochter, die ist jetzt 14, der erste Sohn ist 11 und der dritte, der ist 3,5. Und also meine Tochter, die ist nicht vegetarisch, die ist flexitarisch, würde ich sagen. Ja, sie hasst es aber, sich in Schubladen stecken zu lassen. Sie will da gar nicht betitelt werden. Zu Hause ist es so, also ich koche vegan in 95% der Fälle, sage ich jetzt mal. Manchmal mache ich so Essen, wo ich dann mir eine Portion, also dass ich zum Beispiel eine Gemüsepfanne mache oder eine Lasagne und dann tue ich das in zwei Auflaufformen und an der einen Seite kommt dann Mandelmus-Creme drüber und auf der anderen Seite kommt dann Käse drüber. So, das ist dann so meine Art, wie ich das löse, damit die dann ihre Lasagne, die anderen in unserer Familie mit Käse essen können und ich esse die dann vegan. Und so, jetzt erstmal nochmal so, die Tochter, die ist also flexitarisch. Mein erster Sohn, der 11-Jährige, der hat es tatsächlich versucht und jetzt leider nicht mehr, der war jetzt ein halbes Jahr vegan. Das fiel ihm aber extrem schwer, weil in der Schule einfach das Mensa-Essen das nicht hergibt. Also da ist dann auch nichts von ausgewogen irgendwie in Sicht. Und nur Nudeln immer zu essen mit Tomatensauce, das kostet ja auch echt nicht wenig Geld. Also das ist irgendwie schwierig gewesen. Und dann hatte er so eine Mischform für sich, dass er quasi draußen vegetarisch ist, zu Hause vegan. Und jetzt unterm Strich ist er da auch nicht so durchhaltefromm gewesen und im Augenblick ist er ist er vor allem vegetarisch, aber er hat so die Gesinnung vom Veganer, also das ist ihm schon geblieben und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es so in ein paar Jahren wird es den da auch wieder hinziehen, muss ich sagen, weil der hat das so verinnerlicht und der ist auch sehr mitfühlend und belehrt seine Schwester auch immer, falls die mal eine Thunfischpizza oder so isst. Also der ist da schon so, dass er immer vielen erzählt. Aber es ist auch schwierig in dem Alter und als Junge, muss ich sagen, selbst als Vegetarier. Also wir waren schon auf Familienfesten oder auf anderen Festen und wenn die Jungs dann da in Gruppen zusammenstehen und alle essen Wurst, nur er nicht, dann wird der schon blöd angeguckt, ne? Und dann auch noch zu sagen, ich bin vegan, also da muss man auf jeden Fall auch Rückgrat haben und ich glaube, mit 11, da braucht man eine Peer Group, mit denen man sich einigermaßen vergleichen kann und nachahmen kann. Das ist da jetzt für ihn jetzt noch schwer. Würden wir als Eltern beide vegan sein, dann wäre das natürlich, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Und da kommen wir jetzt zu meinem Mann. Der ist Flexitarier auch, beziehungsweise eigentlich Fleischesser auch, aber also für mich ist ein Flexitarier einer, der wirklich überwiegend vegetarisch lebt und nur ab und zu mal Fleisch oder Fisch isst, und ein omnivor essender Mensch, der isst regelmäßig Fleisch, so kategorisiere ich das. Und deswegen, also er isst schon regelmäßig Fleisch. Ich muss allerdings sagen, so seit einem guten halben, dreiviertel Jahr wird das immer, immer weniger. Also er wählt in der Regel jetzt auch, wenn er zum Beispiel beim Asia-Wok oder so sich was zu essen holt, auch kein Fleisch mehr. Er nimmt immer die vegetarischen Sachen, oder die sind ja dann auch sogar meistens vegan. Also da ist schon die Tendenz, das sieht man, dass da hat sich auf jeden Fall ein Bewusstseinswandel getan, weil er weiß auch mittlerweile, und er kann es nicht mehr wegdrängen, sage ich jetzt mal so, dass in diesen ganzen Restaurants die Fleischqualität einfach natürlich unterste Schublade ist und dass man das schon auch ethisch nicht vertreten kann und auch gesundheitlich sich da wirklich gar nichts Gutes mit tut. Und deswegen isst er ab und zu Fleisch, aber dann in einer hochwertigen Qualität, und das wird auch nicht zu Hause, sondern dann geht er mit seinen Freunden essen, oder genau, er geht meistens sowieso mittags draußen essen, und wenn er dann Fleisch essen will, dann tut er das dann eben da. Und der Kleinste, der war das erste Lebensjahr vegan, und dann ist er aber dadurch, dass eben seine Geschwister Käse und Joghurt essen und das eben auch bei uns im Kühlschrank zu finden ist, ist er dann vegetarisch geworden, aber ich achte schon darauf, dass da viel vegan ist. Und wie gesagt, es ist auch mittlerweile so, also es hat sich in dem letzten Jahr auch viel verändert. Früher waren so Mandelmus und Nussmusse, wenn ich die zum Kochen benutzt habe, die waren zum Beispiel für meine Tochter, die mochte das nicht. Aber dadurch, dass ich das jetzt immer wieder auch an verschiedene Gerichte so dran geschlichen habe, sage ich jetzt mal hier so einen kleinen Löffel, da mal so einen kleinen Löffel, hat die sich so langsam an den Geschmack gewöhnt. Und mittlerweile schmeckt ihr das richtig gut, und so, dass ich wirklich fast überwiegend vegan koche, und alle essen das auch.
Ja, klasse. Ja, ich glaube, es ist einfach, man kann sich kaum ein Bild davon machen, wie groß die Herausforderung ist. Nicht nur innerhalb der Familie, wenn halt eben jetzt nicht irgendwie, ne, Veganer und Veganer heiraten und Kinder kriegen und von vornherein sagen, so, jetzt die ganze Familie ist vegan und die Kinder kennen nichts anderes, sondern wenn da einfach verschiedene Menschen aufeinandertreffen und einen Alltag zusammen bestreiten müssen, und jetzt sich da in die Schuhe überhaupt mal rein zu versetzen, wenn man 11 Jahre alt ist und in der Schule wird erstens nicht das entsprechende Essen angeboten, sondern man muss dann schon mit 11 Jahren, wie du schon sagst, einfach das Rückgrat haben zu sagen, nee, ich will das nicht essen, weil das ist nicht vegan. Ich finde, das ist verdammt viel verlangt von einem von einem Elfjährigen.
Ja.
Und wie du schon sagst, einfach, das ist, es ist so eine krasse, auch für die Tochter ist es mit in der Pubertät, das ist ja so eine krasse Findungsphase. Und da finde ich super, dass du einfach sozusagen deine Kinder zwar darin bestärkst, dass es für dich und in deinen Augen der richtige Ernährungsweg ist, aus den diversen Gründen, dass sie aber die Freiheit haben, selbst zu entscheiden. Und das ist, wie gesagt, einfach gerade, wenn es dann auch unter Freunden und so ist oder sogar eben von der erweiterten Familie irgendwie komische Kommentare kommen oder sowas nach dem Motto, als Junge muss man doch Fleisch essen, da muss man ja ein starker Mann sein oder so. Ich glaube, dann ist es echt viel verlangt von Kindern in dem Alter, dann wirklich schon gerade raus zu sagen, nein, ich esse das nicht, Punkt. Mhm. Und da finde ich es auf jeden Fall. Da müssen auch die Kinder einfach ihren eigenen Weg finden, glaube ich. Das ist, also ich weiß noch, dass dass meine Cousinen und Cousins von einer Tante von mir, die sind zum Beispiel komplett ohne Süßigkeiten aufgewachsen in ihrer jungen Kindheit. Und es hat dann im Endeffekt in der Pubertät ins komplette Gegenteil umgeschlagen, dass die, sobald die irgendwo Zucker gesehen haben, haben sie sich draufgestürzt. Mhm. Und bei uns in der Familie war es so, dass wir in moderatem Umfang Süßigkeiten bekommen haben und dementsprechend halt auch einen Umgang damit gelernt haben und jetzt nie so das Problem hatten, dass wir dann, wenn die Tafel Schokolade dann da war, die auf einmal verschlingen mussten oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Kinder einfach einen gesunden Umgang mit Essen zwar vorgelebt bekommen, aber trotzdem lernen, auch eigene Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ja, also das kann ich auch noch mal aus meiner Erfahrung bestärken, denn als ich eben 2012 das erste Mal vegan war und ja alle auch meine Familie belehrt habe und mir natürlich nichts mehr gewünscht habe, dass meine Familie mitzieht, da habe ich einfach echt Wände hochgezogen zwischen uns, ja, und da war gar nichts mit, wir probieren das mal, sondern also das ist ja total komisch und da wollen wir gar nichts mit zu tun haben, das war so ungefähr die Reaktion, weil wenn man dann da so überenthusiastisch und man hat ja auf einmal, weiß man, wie ungesund und wie schrecklich das alles ist und man hat ja auf einmal diesen weiten Blick, zumindest am Anfang, ja, man macht den ja, man schränkt ja seinen Blick dann irgendwann auch wieder ein, wenn man einmal hingeguckt hat, also ich kann mir nicht immer bewusst machen, wie stark die Tiere leiden, das würde mich total fertig machen, also gucke ich dann da auch wieder weg, aber jetzt, als ich das zweite Mal dann vegan wurde, bin ich da eben ganz offen mit umgegangen und ganz weich, habe alle so sein lassen, wie sie wollten und habe das eigentlich eher so für im Stillen für mich gemacht. Und das dann so, ich meine, ich bin hier die Mutter, die den Kochlöffel schwingt und die merken gar nicht, was wie irgendwie manchmal im Essen drin ist, wenn man es da nicht groß rumdiskutiert. Ja. Und so kann man die dann so peu à peu quasi mit auf den Zug nehmen und sie an den Geschmack einfach gewöhnen. Und das Schöne ist ja, also wir ernähren uns auch rein biologisch und die Geschmäcker, also meine Tochter merkt das schon, die isst zwar auch Süßigkeiten, so normale Süßigkeiten und so, das kaufen die sich ja mittlerweile dann draußen und sie will das dann auch probieren, die gucken ja andauernd YouTube irgendwie und werden dann auch von der Werbung leider ziemlich gelenkt, aber das lasse ich ihr eben auch und sie merkt aber auch, boah, wie süß das alles ist oder sie schmeckt auch schon die Aromastoffe, wie künstlich die sind und dann denke ich immer innerlich so, wow, gut, gut, das ist der erste Schritt und mach weiter so. Und also sie lehnt da dann auch tatsächlich, also als wir zum Beispiel jetzt in Spanien waren, die Eiscremes dort, oh, das, also das konnten wir gar nicht essen. Ich habe dann mal so ein Sorbet probiert oder irgendwie mal eine Limonade, das war widerlich, weil das so aromatisiert ist und da mit Süßstoffen und so, das, da sind wir hier in Deutschland echt schon gut aufgestellt, was wir hier für tolle Limonaden haben irgendwie. Und da sind ja überall Aromastoffe drin in Spanien. Also das fand ich echt krass. Und das hat sie halt auch geschmeckt. Also was ich sagen will, ist, dass also der Geschmackssinn der Kinder einfach auch feiner wird, dadurch, dass die eben so viel pflanzliche Nahrung essen. Und genau, und dadurch auch das Mitgefühl, dadurch, dass wir quasi da auch immer wieder drüber sprechen, das Mitgefühl gefördert wird, die da die Augen gar nicht groß zumachen, nichts verdrängen müssen und dann da auch offen mit umgehen können. Also das ist dann auch eine bewusste Entscheidung, ja, ich will jetzt Fleisch essen, auf meine Tochter bezogen, aber es wird tatsächlich immer, immer weniger. Also in meinem Beisein so gut wie gar nicht und sie, ja, das ist schon erstaunlich. Also sie setzt das dann auch tatsächlich um, ohne es zu verbalisieren. Und mein Sohn sowieso und der Kleinste, der hat natürlich riesen Augen, riesen Ohren, der nimmt alles wahr und auf und den kann man natürlich noch gut lenken. Aber der ist da auch sehr offen für, ne, dass der Tieren eigentlich kein Leid zufügen möchte irgendwie. Also das ist schon schön, das ist eine schöne Entwicklung, wenn man da mit ganz viel Gelassenheit, ganz viel Vertrauen und Verständnis rangeht. Genau.
Ja, ich denke, wenn ne, jeder sich mal so ein bisschen zurück daran erinnert, wie es in der eigenen Entwicklung war. Also bei mir war es auch so, dass meine Mutter sich große Mühe gegeben hat, uns so gesund wie möglich zu ernähren. Nur war damals in den 80er Jahren, die Vollkornnudeln haben widerlich geschmeckt. Die waren total körnig und staubig trocken. Und da haben wir gesagt, nee Mama, wir wollen keine dreckigen Nudeln essen. Und dann, als man dann ausgezogen ist und dann angefangen hat, selber zu kochen, während des Studiums null Ahnung von nix hatte und einfach in erster Linie vielleicht von Fertigprodukten gelebt hat und dann irgendwann aber dann doch irgendwie merkt, da ist noch mehr und man lernt zu experimentieren beim Kochen und fängt dann nach und nach wieder an, sich mit gesünderer Ernährung auseinanderzusetzen. Und ich jetzt an ganz vielen Stellen da bin, ne, wo meine Mutter mich eigentlich gerne als Kind hingehabt hätte. Man braucht aber einfach diese Rebellionsphase und diese Ausprobierphase. Und ich denke, wenn sich da jeder, der eigene Kinder hat, auch so ein bisschen mal an die eigene Nase packt und überlegt, wie so die eigene Entwicklung war und wie man gegen die Prinzipien der Eltern dann auch eine Weile irgendwie aufbegehren musste, der wird vielleicht dann auch eben das entsprechende Verständnis für die eigenen Kinder mitbringen und eben merken, dass auch die eben, selbst wenn sie es noch so gesund vorgelebt bekommen, einfach auch eine Phase brauchen, wo sie sich ausprobieren.
Ja, genau.
Ja, meine netten spanischen Nachbarn fangen an, Lärm zu machen. Das ist ein Traum. Podcasts aufzunehmen ist hier nicht so einfach. Nicht nur die aromatisierten Limonaden, sondern der Lärmpegel ist ein anderer in Spanien. Aber davon werden wir uns nicht abbringen lassen. Ja, ich finde es super spannend, wie entspannt du da irgendwie rangehst und mit welcher Gelassenheit. Hast du denn für Eltern, deren Kinder jetzt vielleicht zum Beispiel sogar sagen, so, ich mag nicht nur Mandelmus nicht, sondern ich mag noch nicht mal irgendwie meinen Brokkoli oder irgendein anderes Gemüse. Hast du da ein paar ganz konkrete Tipps, wenn du auch sagst, dass du den Kleinen noch so ein bisschen lenken kannst? Ein paar ganz konkrete Sachen, die die Leute auch zu Hause umsetzen können, wenn es mit ihren Kindern ein bisschen schwieriger ist?
Ja, habe ich definitiv. Und zwar, also erstmal muss man sehr kreativ sein, wenn Kinder kein Gemüse essen mögen. Und man darf den Kopf nicht hängen lassen auch. Ne? Also ich meine, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also es gibt da die veganen Eltern, die sagen, okay, ich vertraue meinem Kind hundertprozentig. Wenn das jetzt ein halbes Jahr nur Nudeln mit Tomatensauce essen will, dann ist das schon okay. Da muss ich dann als Ökotrophologin sagen, das finde ich auf Dauer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Kinder, die jetzt wirklich von Anfang an vegan leben oder auch grundsätzlich kleine Kinder, die haben einfach noch einen richtigen Instinkt. Wenn die nicht zu früh mit Industrienahrung in Verbindung gekommen sind, haben die einen guten Instinkt für das, was sie wirklich brauchen. Und das werden sie mit ihrem Appetit auch an den Tag bringen. Jetzt wollen wir denen immer dieses Gemüseessen überstülpen, weil wir glauben, das ist das Beste für die. Das wissen wir unterm Strich aber gar nicht genau. Also das heißt, wenn ein Kind mal eine Woche nur Nudeln isst oder eine Woche nur Reis oder eine Woche, ich weiß nicht, mal nur Obst oder so oder nur Joghurt, dann ist das absolut okay. Wenn das länger ist, dann sollte man eben schon versuchen, da irgendwie eine Vielfalt wieder mit reinzubringen. Und für die, die wirklich grundsätzlich Gemüse ablehnen, also ich habe da so ein paar Fälle auch schon gehabt und das ist wirklich sehr mühsam, aber in der Regel gibt es mindestens ein oder zwei Gemüsesorten, die funktionieren. Dann sind das eben diese Gemüsesorten, die dieses Kind dann zu essen bekommt. Ja, und dann zwar täglich. Und irgendwann wird sich das Spektrum dann erweitern. Das im ersten Punkt. Im zweiten Punkt, man kann Gemüse auf verschiedene Arten zubereiten. Also zum Beispiel, meine Erfahrung ist, dass Gemüsesticks viel besser funktionieren als gekochtes Gemüse, auch bei Kindern, die das nicht so gerne mögen. Wenn die dippen können, also die lieben Fingerfood und dann noch einen Dip dazu, kann man ja leckere Sachen machen. Im Dip kann man vielleicht dann auch noch mal ein paar nährstoffreiche Pulver oder so verstecken, also vielleicht ein bisschen Weizengraspulver oder so ein bisschen, wenn man dann Schnittlauch reinschneidet, dann überdeckt das vielleicht den Geschmack oder Guacamole, je nachdem, muss man so ein bisschen ausprobieren oder sonst Tomatensauce. Also wenn es dann zum Beispiel nur Ketchup sein kann, würde ich empfehlen, eine Tomatensauce lieber aus frischen Tomaten selbst zu machen und den dann als Ketchup zu verkaufen. Ja, also bei uns gibt es zum Beispiel, wenn die Kinder Ketchup essen wollen, dürfen die natürlich manchmal. Wir haben Bio-Ketchup ohne Zucker, das ist dann auch schon okay. Aber ich habe grundsätzlich eigentlich immer Tomatensauce. Leider auch nicht immer frisch gekocht, das schaffe ich nicht. Aber eben in Bio-Qualität und dann dürfen die das als Ketchup-Ersatz nehmen. Das wird dann quasi kalt so auf den Teller getunkt. Da sind die auch total okay mit. Also das heißt Gemüsesticks mit Dip, das ist eigentlich in irgendeiner Form immer möglich. Dann, was mein absoluter Renner-Tipp ist, wie ich finde, ich habe so ein Tomatensoßenrezept, da packe ich dann Zucchini, Auberginen, Möhren, Sellerie rein und dann viele Tomaten und dann püriere ich das, dann wird das schön abgeschmeckt, ein bisschen Zucker rein, also ich koche mit Agavendicksaft oder ich süße eigentlich nur mit Agavendicksaft und also so, dass es so ein bisschen süßer auch wird. Und dann wird das als Tomatensoße verkauft und die essen das. Wenn ich das dann noch in eine Lasagne tue, ja, weil Lasagne überbacken ist dann immer noch mal besser, irgendwie finden die das auch toll, dann ist das noch mal so ein anderer Trick, sage ich mal, ne? Dann hat man Lasagne mit dieser Gemüse-Tomatensoße, da hat man dann auch
kann man ja auch ganz viele andere Gemüsesorten reinmixen. Aber das heißt, die Kinder dürfen es nicht sehen, dass es Gemüse ist. Ja, zum Beispiel, ich hatte eine Freundin, das fand ich auch ganz witzig. Es ist umständlich, das kann man auch nur beim ersten Kind, glaube ich, machen. Die hat dann immer in ihre Penne-Nudeln Möhrensticks reingesteckt und hat die dem Kind gegeben. Dann hat die gegessen. Wie gesagt, ein Kind, da kann man das machen. Ne? Bei drei Kindern ist das dann schon ein bisschen übertrieben und Quatsch. Aber naja, auf jeden Fall solche Sachen. Und dann heißt es immer, Vorleben, Vorleben, Vorleben. Ne, es reicht schon ein Elternteil, was konsequent Gemüse ablehnt und damit hat das Kind den Nachahmeffekt. Ja, also der eine isst das nicht, also ich brauche das auch nicht zu essen. Also je nachdem, an welches Elternteil sich das Kind orientiert, an welchen Elternteil. Und das ist eben so Veranlagungen oder so Geschmacksgewohnheiten, die werden natürlich auch weitergegeben an die Kinder. Das heißt, da muss man dann halt gucken. Oder man gibt den Kindern dann halt Obst. Dann mögen die halt kein Gemüse, aber dafür essen sie Obst. Also wenn man genau hinguckt, gibt es irgendwas, was die Kinder essen. Nur wir haben dann meistens so den Fokus darauf, oh Gott, sie essen kein Gemüse. Mist, das geht nicht. Oh je, sie essen ja gar nichts. Aber es stimmt nicht. Wenn man genau hinguckt, irgendwas essen sie. Und die Palette ist riesig. Heutzutage ja noch größer. Man kann zu jeder Jahreszeit alles kriegen, was man haben möchte. Auch wenn das nicht mein Ansatz ist, aber möglich ist das. Ne? So gut haben wir es hier in Deutschland und von daher muss man dann einfach mal gucken und dann immer wieder anbieten. Ne? Also auch zu sagen, oh, ich esse hier meinen Brokkoli, der ist so lecker. So sitze ich dann manchmal am Tisch, ja, wenn mein Kleinster kein Brokkoli essen will. Boah, schmeckt der gut. Ah, sehr lecker. So bei jedem Bissen und irgendwann so, kann ich mal probieren. Also das ist so das, ne? Nachahmung und Vorleben und immer wieder leckere Sachen anbieten. Und dann im Reich der Smoothies kann man natürlich auch ganz viel tricksen. Dann macht man halt einen Fruchtsmoothie, tut da ein bisschen Pulver rein von grünem Gemüse oder eben Blattspinat. Der ist ja, wenn der jung ist, auch total geschmacksneutral. Also da kriegt man schon irgendwie Gemüse in die Kinder hinein.
Ja, also ich denke auch, ne, es gilt oft nicht nur für Kinder, sondern auch für Ehemänner, ne? Was du nicht weißt, macht ihn nicht heiß. Genau. Wenn man dann sagt, da sind Kräuter drin versteckt oder da ist Spinat drin versteckt, dann kommt sofort, esse ich nicht. Ja. Aber eben, wenn es nicht sichtbar ist und nicht extrem rausschmeckt, dann kann man da wahrscheinlich viel tricksen, ja. Genau.
Ja, cool.
Super. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Fragen, die dir als Ernährungscoach besonders häufig gestellt werden, gerade jetzt im Familienkontext, große Herausforderungen, vor denen die Menschen stehen?
Also die größte Herausforderung ist, denke ich, schon das mit dem Gemüse, dass die Kinder nicht so gerne Gemüse oft essen wollen und dann aber auch, wie kann ich die ausreichend und ausgewogen ernähren? Und da habe ich zum Beispiel noch als Tipp, dass man, also wir haben immer Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne geröstet auf dem Tisch stehen und wenn die da stehen, dann werden die auch geknabbert und Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und auch Sesam, die sind nicht nur sehr kalziumreich, sondern auch eisenreich. Und das sind ja so Nährstoffe, die unglaublich wichtig auch im Wachstum sind. Dann haben wir da auch noch gute Fettsäuren und ausreichend Protein drin. Also von daher so Kerne und Nüsse, das ist schon ein sehr wertvoller Nährstoff. Und da ist man dann schon ganz safe, wenn man einmal am Tag denen sowas anbietet. Das ist einmal ein Thema, also diese ausgewogene Ernährung, auch mit Hülsenfrüchten. Da muss man ja, je nachdem wie klein die Kinder sind, auch ein bisschen vorsichtig sein. Das Verdauungssystem, die können das ja noch nicht so gut verdauen. Da haben wir dann zum Beispiel die Erbsen oder die roten Linsen, die relativ gut verdaut werden, auch schon von kleinen Kindern, dass man das dann halt mit in sein Essen irgendwie einbaut. Ne? Man kann ja auch eine Gemüsepfanne mit ein paar Linsen machen. Das muss ja nicht immer so vorstechend sein, diese Hülsenfrüchte dann zum Beispiel. Was sonst noch so thematisch gefragt wird, ja, das sind dann höchstens mal so Dinge wie gehe ich damit um, wenn im Kindergarten oder in der Schule eben Fleisch angeboten wird oder das Kind das sieht, dass es dort Fleisch gibt, dann gibt es das Thema zu Hause und da sind manche dann einfach auch verunsichert, weil die nicht genau wissen, die wollen auf der einen Seite ja die Bedürfnisse der Kinder erfüllen und stillen Und auf der anderen Seite wollen sie aber auch nicht, dass die Kinder Fleisch essen. Und da gebe ich denen dann einfach nur so ein bisschen Rückenstärkung, so im Sinne von, ja, guck mal, welche Alternativen du deinem Kind anbieten kannst, statt anstelle des Fleisches. Und also ich hatte diese Situation zum Beispiel mit meinem Sohn auch, dass wir grillen waren und dann war da seine beste Freundin, die hat dann so eine dicke Wurst vom Grill gehabt und dann gab es da ein Riesentheater, er wollte unbedingt diese Wurst. Und ja, natürlich kann man sagen, gut, dann isst du halt diese Wurst einmal, aber da kriege ich ja auch irgendwie so, ah, das mag ich auch nicht so richtig. Also habe ich gesagt, pass auf, du willst eine Wurst, du kriegst eine Wurst, du hast hier deine vegetarische Wurst. Und dann so, nein, die sieht anders aus, ich will die nicht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du probierst die jetzt einmal und wenn die nicht lecker ist, dann kannst du ja die andere mal probieren. Und dadurch, dass ich dann nochmal einen Schritt auf ihn zugegangen bin, hat er die dann probiert. Und dann war es okay, dann war das kein Thema mehr. Und so, dass man muss einfach so viel atmen, auch da wieder versuchen, irgendwie von seiner Festigkeit loszukommen in die Weichheit und dann wird das Kind auch wieder weicher. Und genau, oder auch wenn es dann so Neid in der Frühstückssituation im Kindergarten zum Beispiel gibt oder in der Schule, ne, die wollen ja dann, ich weiß, auch mit Süßigkeiten ist das bei meinen Großen auch immer ein Riesenthema gewesen. Die anderen haben alle Süßigkeiten zum Frühstück, ich will das auch. Und dann habe ich auch immer wieder erklärt, nein, und so ist das aber, ne? Und dann muss man halt gucken, dass man entweder mit den Erziehern oder mit den Lehrern abspricht, dass das Frühstück zuckerfrei bleibt. Also das war bei meinem ersten Sohn dann so, das war total super. Die haben dann alle keine Süßigkeiten mitgehabt. Oder dass man dann einfach immer wieder sein Statement den Kindern erklärt, warum nicht. Und was auch super hilft, ist so einen Cheat-Tag mit den Kindern zu vereinbaren. Also so, an dem Tag darfst du dann Süßigkeiten mitnehmen und dann sind die damit okay. Also so hat das bei mir immer funktioniert und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich in vielen Familien funktioniert. Also wenn man so eine ganz harte Mauer, egal in welchem Bereich das ist ja nicht nur die Ernährung, sondern in allen Bereichen des Lebens, sobald ich so eine super harte Mauer runterfahre und sage, auf keinen Fall, dein Bedürfnis, nee. Dann gibt's immer einen Riesendruck und das, die Kinder wollen ja sich gefühlt fühlen, die wollen sich verstanden fühlen und dann, wenn man sagt, okay, weißt du, wir finden jetzt eine Lösung und wie wär's denn damit? Dann sind die glücklich, die fühlen sich gespürt und gehört und gesehen und dann verläuft sich das auch wieder. Also, das ist meine Erfahrung und das ist auch so, das sind so, glaube ich, die Hauptthemen, die Familien dann auch beschäftigt irgendwie. Naja, dann gibt's noch so extra Themen wie Geburtstagseinladung, Essenseinladung und so. Aber das ist dann immer ganz individuell verschieden.
Ja, finde ich auf jeden Fall super, dass du sagst, im Prinzip sind's ja so ein bisschen auch so zumindest die Grundidee, die auch hinter gewaltfreier Kommunikation steht, ne, auch wirklich zu sehen, was ist das Bedürfnis des Gegenüber und nicht jetzt kategorisch sozusagen die Übermacht durchzuziehen, die man als Eltern hat, weil man einfach am längeren Hebel sitzt. Das ist was, das, glaube ich, dann ganz, ganz schnell einfach ins Gegenteil umschlägt und eben sozusagen zurückfeuert.
Ja, und also ich muss auch sagen, die Kinder heute funktionieren einfach auch nicht mehr so wie wir früher. Wir haben uns da früher vielleicht noch beeindrucken lassen, aber ich habe es bei mir selber auch schon gemerkt, dass ich da sehr stark gegen angekämpft habe, gegen diese Übermachteltern. Und die Kinder heute, die machen das nicht mehr. Ich merke das auch, die brauchen auch authentische Personen als Erzieher oder als Lehrer, ja. Die müssen sehen, dass die authentisch sind, sonst respektieren die nicht mehr. Also da wandelt sich auch gerade die Zeit. Es ist nicht mehr das, was der Lehrer sagt, Gesetz, gar nicht. Ja, also früher hatte man da ja irgendwie noch Respekt. Das ist so nicht. Wenn die nicht authentisch sind und auch die Bedürfnisse der Kinder sehen, dann sind die da ganz schnell ganz unten irgendwie. Also das sehe ich bei meinen Kindern in allen Bereichen und auch bei vielen, vielen anderen Kindern, die so erzieherisch scheinbar schwierig sind. Das liegt aber daran, dass die brauchen Menschen, die authentisch sind und die sich ihrer annehmen und die Bedürfnisse sehen. Da hat sich was in der Zeit verändert und das ist auch richtig und gut so.
Finde ich super spannend, ja, dass du tatsächlich sagst, dass du das auch bei anderen beobachtest und dass ja dieser allgemeine Trend zum Thema Authentizität, Verletzlichkeit und so weiter, dass wir alle uns einfach ein Stückchen weiter öffnen, dass das selbst in den Kindern schon spürbar ist, finde ich wahnsinnig spannend. Ja, super. Ja, dann sind wir ja vielleicht doch in einer ganz guten Richtung unterwegs mit unserer Gesellschaft, wenn die Kinder sind ja die dann sozusagen das Ganze aufs nächste Level bringen werden, wenn sie dann im entsprechenden Alter sind. Ja, finde ich.
Ja.
Freut mich sehr zu hören. Hast du denn viele tatsächlich auch Familien, die du dann in deinen Coachings betreust, oder sind das dann eher so die Einzelpersonen, die vielleicht abnehmen wollen oder so? Wen hast du so als Coaching-Klienten?
Also ich habe tatsächlich nicht überwiegend Familien, da ich hier vor Ort mit einem Personal Trainer zusammenarbeite und online mit dem Vegan Food Coaches zusammenarbeite. Und da sind eher die Sportler die Zielgruppe. Über meinen Blog kriege ich jetzt auch immer wieder Familien. Definitiv, aber das ist noch nicht so weit aufgestellt. Also ich bin eigentlich bislang vor allem mit Einzelpersonen in Kontakt gekommen. Ich hatte auch einige Familien schon, aber es ging doch da immer eher um diese Einzelpersonen, die dann entweder abnehmen wollten oder aber auch zunehmen wollten.
Okay, und wie kann ich mir, du sagst ja gerade, du machst es in Persona, aber auch via Skype. Wie kann ich mir denn ein Coaching bei dir vorstellen? Was ist so Bestandteil des Coachings?
Also für mich ist es total wichtig, ganz individuell auf den Menschen einzugehen, und zwar auf den ganzen Menschen. Ich coache am allerliebsten in Persona tatsächlich, weil ich, also ich habe auch noch eine Ausbildung zur geistigen Heilerin, und ich habe gerne so das Energetische, das ist, wenn ich live bin, mit den Menschen einfach ein ganz anderer Aspekt, als wenn ich vor meinem Computerbildschirm sitze. Da geht das leider verloren. Das ist auf irgendwie eine ganz andere energetische Sache. Man kann natürlich ein Food-Coaching per Skype total gut machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich merke immer, die Verbindung, die ist viel stärker, wenn man live ist. Deshalb, also ganzheitlich zu arbeiten, ist mir wichtig. Das heißt, es gibt eine ganz ausführliche Anamnese, und da geht's nicht nur ums Essen, sondern einfach ums gesamte Leben. Wo steht derjenige gerade? Was beschäftigt ihn? Und ich gucke auch dahin, wo so Ursachen halt vor allem zu finden sind. Also wenn es jetzt ums Abnehmen zum Beispiel geht, auch immer zu schauen, hey, warum bist du eigentlich unzufrieden? Und da ist schon viel auch Life-Coaching-Inhalt mit drin. Und genau, nach dieser Anamnese ist es so, dass der Coachee dann einen Plan bekommt. Der soll mir dann eine Woche lang sein Essverhalten aufschreiben, damit ich dann nochmal wirklich gucken kann, wie ernährt er sich wirklich, weil man hat eine andere Wahrnehmung als das, was dann tatsächlich unterm Strich bei herauskommt. Ist bei diesen Plänen auch so, dass man sich immer ein bisschen schöner redet, dessen bin ich mir bewusst, also das nehme ich dann auch mit rein. Trotzdem sehe ich die Tendenz, wo die Ernährungstendenz ist und wo man was verändern kann. Und dann, dann schreibe ich dem ganz individuell einen Ernährungsplan oder das, was er eben haben möchte. Manche wollen halt nur Rezepte und Tipps, wie sie weitermachen sollen oder wie sie ihr Ernährungsverhalten optimieren können. Und manche wollen wirklich einen Ernährungs- und einen Rezepteplan für vier Wochen so ganz strikt. Das wird dann individuell verhandelt, was der andere braucht, und genau. Und dann haben wir nochmal ein Abschlussgespräch nach diesen Wochen. Es ist auch immer so, dass Sie können mich jederzeit fragen, wenn es Fragen gibt oder wenn Sie merken, Sie kommen mit dem Plan nicht ganz zurecht, dann drehen wir nochmal ein bisschen an anderen Schrauben. Genau, und dann gibt es in der Regel ein Abschlussgespräch. Oder aber, wenn es irgendwie richtig problematisch ist, in Anführungsstrichen, wenn zum Beispiel eine Essstörung vorliegt, dann empfehle ich immer eine längere Coaching-Session, also dass man mehrere Coachings macht, weil da ist dann einfach mehr im Argen, und da geht es nicht nur darum, den Tagessatz des Essens zu optimieren, sondern da geht es darum, zu gucken, wo ist die Wurzel und wie kann man da am besten das heilen, das Leid, was da in Form dieser Essstörung zutage kommt.
Ja, da hast du natürlich mit deiner Vergangenheit auch, glaube ich, ganz, ganz gute Möglichkeiten, dich da wirklich reinzuversetzen und zu erfühlen, wie das ist mit, wo sozusagen die Wurzel des Ganzen begraben liegt.
Genau.
Ja, super. Das heißt, dass in Persona bietest du die Coachings im Bereich Bonn und Umgebung an, oder?
Genau, ja, in der Regel schon.
Okay, gut. Aber zumindest, wenn die Leute jetzt sagen, dass sie gerne da einfach mal ein paar Tipps haben wollen fürs Familienleben, fürs Vegan-Vegetarische oder aber für sich als Einzelperson für eine Ernährungsumstellung, dann geht's auch per Skype. Und gibt's vielleicht noch irgendeine andere Möglichkeit? Hast du irgendwie ein E-Book, einen Online-Kurs oder so weiter? Es gibt natürlich deinen Blog, klar, mit den und den Podcast mit verschiedenen Themen.
Also es ist sehr viel in Planung, ganz viel im Kopf und einiges schon in der Umsetzung. Also es wird zum Beispiel auch Workshops geben. Es wird, also ich halte ja auch schon Vorträge, die würde ich auch deutschlandweit halten, genauso wie Workshops. Ich bin da ja auch im Yoga unterwegs als Yogalehrerin und bin jetzt dabei, ein Konzept zu entwickeln, wie ich Yoga-Workshop mit Ernährungsworkshop kombinieren kann. Dann ist Achtsamkeit auch ein großes Thema und da wird es auch Workshops zu geben. Da bin ich natürlich dann auch deutschlandweit mit unterwegs. Ansonsten, online ist natürlich das Ding überhaupt, das ist einfach, von daher in Persona ist wirklich schön, aber wie gesagt, ich hatte viele Leute, die aus der Schweiz, aus Österreich, aus Süddeutschland kommen und da ist natürlich Skype eine super Möglichkeit, da auch zu coachen. Und ich habe gerade einen 21-Tage-Videokurs abgedreht, Einstieg in die vegane Ernährung mit der Familie. Und den wird es demnächst auf einem Portal zu buchen geben. Das werde ich auf meiner Homepage beziehungsweise auf meiner Facebook-Seite von Vemily auch posten. Das wird wahrscheinlich Anfang Oktober werden. Also wenn man so einen Kurs buchen möchte, wenn man mit seiner Familie überlegt, in die vegane Ernährung einzusteigen, da gibt's viele, viele Tipps auch, wie es ist, wenn es nicht so rund läuft, dafür gibt's Tipps und kritische Nährstoffe und sowas. Also da hat man so ein Rundum-Starter-Paket, was ich sehr toll finde. Und da wir da jetzt schon mal mit gestartet werden, wird das nicht der erste und letzte Kurs werden. Also wir arbeiten daran, Anfang nächsten Jahres auch selber einen Kurs abzuhalten. Und genau, da bin ich jetzt gerade an der Konzeption, dass wir da vielleicht sowas Ähnliches wie die Rise Up and Shine University von der Laura Marlina Seiler starten, nur auf Ernährung geeicht und auf Erziehung und Achtsamkeit im Alltag und sowas. Also, aber das steckt noch so, da ist die Idee und die Konzeption und das müssen wir noch in die Umsetzung bringen.
Ja, super. Hört sich aber auf jeden Fall mega spannend an. Sowohl die Kombination von Yoga und Ernährung als auch natürlich der Online-Kurs. Ich werde all deine Links, Facebook-Seite, Blog und so weiter, Podcast natürlich alles in die Shownotes packen, sodass die Hörer dich dann auf jeden Fall auch finden können und die sich eben für den Kurs interessieren, dann auf jeden Fall bei dir auch mitbekommen, wenn das denn dann an den Start geht.
Super, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt am Abschluss, also du hast jetzt super viele Tipps schon mitgegeben und ich finde es mega inspirierend, wie du da in deiner Familie das Ganze handelst. Aber ich habe trotzdem immer am Ende nochmal so ein paar ganz kurze Fragen, dass die Hörer wirklich so Quick Wins mitnehmen können aus unserem Interview. Und das erste wäre, hast du einen Tipp an Neuveganer, ganz egal, ob es Familie oder Einzelpersonen sind, wie man am einfachsten oder am besten in die vegane Ernährung reinstartet?
Also Neuveganer haben es immer ein bisschen schwer, finde ich, weil die müssen sich so viel anlesen noch. Und da gibt es ja mittlerweile nicht nur meinen Blog, aber wenn man es googelt, Einstieg in die vegane Ernährung, die besten Tipps, da gibt es wirklich, das würde ich echt empfehlen, dass man sich da eine Seite nimmt, vielleicht ja auch meine, aber sonst auch irgendeine beliebig andere und da schon die Tipps sich abgreift und ausdruckt, weil ich weiß noch am Anfang, da war es wirklich anstrengend zu gucken, was darf ich jetzt alles essen? Man könnte sich natürlich als ersten Tipp sozusagen darauf beschränken, nur das zu kaufen, wo drauf steht, es ist vegan. Das wäre ja einfach, gibt's ja mittlerweile wirklich viele Sachen. Ansonsten bin ich ein Fan davon, das, was in der Küche schon vorhanden zu ist, zu nutzen um das zu veganisieren. Also wir lassen natürlich die Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Aufschnitt und so weiter raus. Das wird aussortiert. Klar, das sind ja auch die offensichtlich nicht veganen Produkte. Aber dann kaufe ich mir zum Beispiel einen Topf Mandelmus oder Cashewmus und dann nehme ich einfach nur nach dem Clean-Eating-Prinzip meine frischen Obst- und Gemüsesorten und mache die dann mit diesem Cashewmus oder dem Mandelmus an. Nehme eine Getreidekomponente und eine Eiweißkomponente wie Hülsenfrüchte, Linsen meinetwegen. Und dann habe ich schon ganz schnell ein veganes, vollwertiges und hochwertiges Essen kreiert. Also es ist ja eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich es auf meiner Homepage schon drauf habe, dieses Komponentenkonstrukt. Auf jeden Fall wird es in den nächsten Tagen hochgeladen, wenn es da noch nicht ist. Also das heißt wirklich aus einem Essen wirklich immer Vollkorngetreide, eine Hülsenfrucht, frisches Gemüse, Kerne, Samen oder Nüsse dazu und Vitamin C-haltiges, wenn es nicht schon Vitamin C-haltiges Gemüse ist, dann eben einen Saft dazu trinken und schon hat man veganes, ausgewogenes Essen.
Ja, und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln und einfach Spaß am Ausprobieren haben. Das ist, glaube ich, für den Anfang ganz wichtig.
Ne? Ja, absolut.
Und gibt's denn irgendein Lieblingsrezept, was du gerne mit den Hörern teilen möchtest, ein veganes?
Also ich habe echt ganz, ganz viele Lieblingsrezepte und ganz leckere. Im Augenblick liebe ich den Brokkoli-Paprika-Salat mit gerösteten Sonnenblumenkernen. Da ist auch nichts an Kohlenhydraten drin. Das ist eine Eiweißbombe durch die Sonnenblumenkerne. Ich tue da auch noch gerösteten Sesam hinzu und der schmeckt echt super, super lecker.
Klasse, hört sich, ich bekomme gerade Hunger, sehr lecker an. ja, und ich werde das Rezept auf jeden Fall mal nachkochen und dann für euch auch ins Online-Magazin stellen und werde mir von der Anna noch das Rezept besorgen. Und dann wird es das irgendwann in der nächsten Woche im Online-Magazin geben. Gibt es irgendein Buch, einen Film, einen Podcast? Ich weiß, es ist wahrscheinlich unglaublich schwer, eins rauszupicken. Über ein paar Bücher, die werde ich auch in den Shownotes verlinken, haben wir ja im Laufe des Gesprächs schon geredet. Aber gibt es vielleicht so ein Lieblingsbuch, Lieblingsfilm, Lieblingspodcast, die dich besonders inspiriert haben?
Also fangen wir mal mit dem Lieblingspodcast an. Den Namen habe ich ja jetzt auch schon zweimal gesagt. Das ist der von Laura Marlina Seiler. Der hat jetzt nichts mit veganer Ernährung zu tun, aber mit Achtsamkeit, Meditation und ganz viel Selbstliebe. Die hat eben diese Rise Up and Shine University auch ins Leben gebracht, die ich im Januar diesen Jahres mitgemacht habe. Life Coaching, genau, das ist das. Lieblingsbuch. Tja, ich lese unglaublich viele Bücher oder ich versuche es zumindest und wenig Romane, immer viel Fachliteratur und zurzeit lese ich Das neue Ich von Joe Dispenza. Das finde ich sehr, sehr empfehlenswert und das ist das, was ich gerade lese, aber was, glaube ich, gerade mein Favorite ist, das ist eben das, was ich eben auch schon gesagt habe, Rise, Sister Rise. Rebecca Campbell, glaube ich, heißt die Autorin. Und das ist ein Hoch auf die Weiblichkeit. Und das ist mir so ins Herz gegangen. Ich habe jetzt zweimal das Hörbuch gehört. Und Wahnsinn, es ist so inspirierend. Und es ist einfach so schön, wie die weiblichen Energien beschreibt. Und dass wir jetzt wirklich, dass es an der Zeit ist, jetzt wieder seine Weiblichkeit ans Licht zu bringen und das zu feiern, mit anderen Frauen sich zu verbinden und sich gegenseitig zu unterstützen und so. Also das kann ich jeder Frau nur wärmstens ans Herz legen.
Klasse, ja, hört sich super spannend an. Ich kannte es noch nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und weil es für mich durchaus auch ein Thema ist, weil ich unter vier Brüdern aufgewachsen bin, das war schon eine eher männlich orientierte Familie. Oh ja. ja, klingt super spannend, werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Und gibt es irgendeinen inspirierenden Leitsatz oder irgendein Zitat, was dich schon lange begleitet oder wonach du dein Leben so ein bisschen ausrichtest?
Ja, also die Leitsätze, das ist interessant, weil ich das natürlich in meinen Podcast-Interviews auch immer frage. Und Es ist tatsächlich der, den man auch immer mal wieder schon gehört hat, aber der für mich eigentlich auch genau das widerspiegelt, was ich bin, nämlich sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und ich glaube, Gandhi hat dieses Zitat genannt, ne?
Ja.
Du kennst genau. Es ja auch.
Ja, ja, ist auf jeden Fall auch eins
also
meiner.
Das passt eigentlich so.
Ja. Ja. Ja, aber es ist halt, es ist wahr. So, ne? Es wird sich nichts ändern, wenn nicht irgendwie ein paar Leute vorgehen und wir können einfach uns ständig über alles beschweren oder einfach selber was in die Hand nehmen und ändern. Und ja, ich denke, das machst du mit deinem Podcast und dem Blog auf jeden Fall. Und finde ich sehr wertvoll, was du da tust, gerade eben im Familienumfeld. Und gibt's denn, du hast eben gerade schon gesagt, du hast viele Ideen, gibt's sonst noch irgendwas, was die Hörer wissen müssen, wie es mit Family weitergeht, oder mit dem Podcast, mit dem Blog?
Eine sehr gute Frage. Wie geht's mit Family weiter? Also wir werden, also ich sage immer wir, ist auch nicht schlecht, ne? Also ich bin das ja, aber mein Mann ist im Hintergrund, der das ganze Marketing quasi managt und auch das Technische, da bin ich leider nicht so bewandert. Es geht in die Richtung, dass wir noch konzentrierter auf die Familien gehen, ne? Das ist am Anfang immer noch so ein bisschen schwammig gewesen, das Thema, also noch konzentrierter auf junge Familien. Aber ansonsten, ja, weiterhin im Podcast auch viele spannende, also ich finde es auch immer gut, nicht nur die Leute zu hören, die man bei vielen Leuten im Interview hört, bei anderen Podcastern oder auch auf anderen Blogs liest, sondern eben auch wirklich andere Eltern im Interview zu haben, weil zu hören, hey, wie geht's denn bei denen? Das finde ich eigentlich auch immer interessant und da werde ich jetzt auch immer mal wieder jemanden im Interview haben, der wirklich einfach aus dem Leben gegriffen ist sozusagen.
Ja, genau, der nicht den Coach-Hintergrund hat oder so, ne? Ja. Und das erzählt, was irgendwie alle erzählen, sondern wirklich, ja, auch, denke ich, den Hörern dann ein Stück weit eben mitgeben kann, du bist nicht der Einzige, der hier manchmal struggelt und es geht allen anderen ganz genauso.
Ja, genau.
Super. Ja, klingt mega spannend. Gibt's irgendwas noch, was wir vergessen haben? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest?
Nee, es fühlt sich alles ganz rund an. Wer also Lust hat, ein Coaching bei mir zu machen, wen das angesprochen hat, was ich sage, freue ich mich natürlich sehr, aber ich freue mich auch über jegliche andere Kontaktaufnahme. Also wenn deine Hörer Lust haben, bei Facebook sich mit mir zu connecten oder bei Instagram zum Beispiel auch, da poste ich immer meine Essen natürlich, im Augenblick auch nur Essen und ja. Wer da Lust zu hat, freue ich mich auf jeden, der da kommt.
Super, ja, wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes, die Kontakte zu Anna und zum Blog und zum Podcast und zu den Büchern, die wir besprochen haben, findet ihr alles dort. Ja, ich denke auch, wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Rundumschlag gemacht und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und dass du einfach ja die Arbeit tust, die du in Family und in den Podcast reinsteckst. Ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist und vielen Menschen helfen kann und auch ja eben das Thema vegan, was in Deutschland oft im Familienkontext noch so ein bisschen tabu ist, auch wenn es ansonsten so langsam aber sicher in den Mainstream reinkommt, das weiter mit nach vorne zu bringen. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken und wie gesagt, einfach für deine Zeit hier. Und es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir, dass du mir den Raum gegeben hast für dieses wunderschöne Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank.
Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und euch auf jeden Fall auch, ihr lieben Hörer.
Ja, vielen, vielen Dank dir auch. Alles Gute. Tschüss.
Ciao. So, das war Anna vom Blog und vom Podcast Family. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand das Gespräch mit Anna super inspirierend. Wir haben uns erst während des Gesprächs quasi live kennengelernt, obwohl ich Anna ja vorher schon über ihren Blog so ein bisschen kannte und was über sie gelesen habe, ist dann doch im Interview das Ganze sehr viel tiefer gegangen, als ich es erwartet hatte. Und ich finde Annas Weg und vor allen Dingen auch, wie sie ihren Familienalltag bestreitet, super inspirierend, auch wenn ich keine eigenen Kinder habe. Einfach, ja, ihre Art, mit anderen Menschen umzugehen, die hat mich sehr angesprochen. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast teilst. Vielleicht gibt es irgendwo in deinem Familien-, Freundes-, Bekanntenkreis jemand, der mit Herausforderungen im vegan-vegetarischen Familienalltag zu tun hat. Dann wird er sich sicher über das Interview freuen. Also schick ihm eine E-Mail, schick ihm den Link zum Podcast und ihm oder ihr. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast bewerten magst und vielleicht eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft, dass noch mehr Leute den Podcast auf iTunes sehen und hören und sich eben von Anna und den anderen Podcast-Folgen inspirieren lassen können. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Danke dir, dass du das lange Interview angehört hast. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist im Neuanfang-Podcast. Ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plant Some Happiness.